Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Annalena Baerbock ist seit dieser Woche offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung und spielt jetzt Sex in the City auf Instagram nach. Das zeigt wunderbar, auch wenn man in der deutschen Politik gescheitert ist, gibt es wunderbare Anschlussverwendungen im Ausland. Und in der deutschen Politik blicken wir auf eine kleine Sensation zurück. Führende Vertreter von Union und SPD und Jens Spahn haben eine komplette Woche ohne gegenseitige Provokationen hinter sich gebracht. Also Stand Freitagabend. Donald Trump lässt sich derweil vor laufenden Kameras von den Mitgliedern seines Kabinetts als größter Herrscher aller Zeiten preisen. So penetrant und schamlos, dass es selbst Kim Jong-un peinlich gewesen wäre. Kurz darauf dann der Schock in Amerika. Am Mittwoch wurde bei einem Auftritt in Utah Charlie Kirk mit einem Schuss in den Hals getötet. Der 31-Jährige war ein enger Vertrauter von Trump und spielte eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung von jungen Menschen für dessen Make America Great Again Bewegung. In den Tagen nach Kirks Tod stehen die Vereinigten Staaten wieder einmal am Scheideweg. Kippt die politische Kultur jetzt endgültig? Wie werden Trump und seine Anhänger auf den Tod reagieren und was bedeutet all das für die Zukunft der Demokratie in den USA? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Kerstin Kohlenberg, die Redakteurin der Zeit, hat in New York studiert und berichtete 8 Jahre lang als Korrespondentin aus den USA. Gerade kommt sie von der National Conservatism Conference in Washington zurück, wo sie unter anderem von Donald Trumps Einflüsterer Steve Bannon gehört hat, wie die neue Rechte Amerika umwälzen will, auch über Donald Trump hinaus. Lukas Hermsmeier ist uns aus New York zugeschaltet. Der freie Journalist berichtet schon seit über 10 Jahren aus den USA und schreibt vor allem für linke Medien. Noch in diesem Juli schrieb er eine Reportage über den nun ermordeten Charlie Kirk. Und Roland Nelles ist da. Er war bis vor kurzem Büroleiter des Spiegel in Washington D.C. 8 Jahre lang, ist nun zurück in Berlin und kennt den Maschinenraum der amerikanischen Politik so gut wie kaum jemand, zumindest in Berlin. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid.
Hallo Markus. Hallo.
Guten Morgen.
Eigentlich wollten wir heute darüber sprechen, wie Trump die USA gerade zu einem autokratischen, immer stärker auf sich selbst zugeschnittenen Staat umbaut. Und in der zweiten Hälfte der Sendung werden wir sicherlich auch darauf kommen. Aber diesen Mittwoch ist dann etwas passiert, was die USA geschockt und auch uns noch einmal hat umdenken lassen. Charlie Kirk war gerade auf einem College Campus in Utah dabei, mit Studierenden zu diskutieren, als er mit einem Schuss in den Hals getötet wurde. Auf Social Media, insbesondere auf X, zirkulieren blutige Videos von dieser brutalen Tat. Erstmal die Frage an euch, habt ihr euch das ansehen können?
Ja, ich habe es tatsächlich abends im Bett angeguckt.
Ich habe es mir auch angeschaut. Meine Frau hat gesagt, warum guckst du das an? Aber ich habe es mir trotzdem angeguckt.
Ich auch, bei mir ist ähnlich. Ich habe es dann auch gemacht und vermutlich auch eher bereut.
Was glaubt ihr, macht das mit den Menschen jetzt vornehmlich in den USA, die das auch sehen konnten und diese Gewalt so ungefiltert visuell auch erlebt haben?
Ich glaube, der Schock in den USA ist, den können wir uns gar nicht vorstellen, wie groß der eigentlich ist. Weil Charlie Kirk war ein absoluter Superstar der rechten Szene in den USA, der rechtsradikalen Szene, muss man ja sagen. Er hatte unglaublich viele Verehrer an den Colleges, an vielen Colleges war er ein absoluter Superstar für die jungen Leute. Insofern glaube ich, dass viele gerade seiner Fans natürlich geschockt sind, aber auch viele Leute, die vielleicht auf der anderen Seite des politischen Spektrums gestanden haben oder stehen, sind ebenso geschockt, weil sie erkennen, dass diese politische Gewalt in den USA jetzt damit einen neuen Höhepunkt erlebt hat.
Ja, du sagst es. Kirk hat im Alter von 18 Jahren, das war schon im Jahr 2012, die Bewegung Turning Point USA gegründet. Das Ziel der Organisation, junge Menschen an Universitäten wieder für Konservatismus und zum Teil wirklich extrem rechte Positionen zu begeistern. Wir reden über die später auch. Und das zu einer Zeit damals noch, als Barack Obama noch Präsident war und konservativ oder recht zu sein, alles andere als cool war. Seitdem, also seit 13 Jahren, ist Kirk durchs ganze Land gereist, hat mit Menschen diskutiert und versucht, sie von seinen Ansichten zu überzeugen. Kerstin, wie stark hattest du Kirk selbst als politische Kraft auf dem Schirm vor diesem schrecklichen Mord? Wie ist er dir begegnet?
Ich habe ihn einmal ganz kurz gesehen bei einer Wahl in Georgia, über die ich berichtet habe. Und ich glaube, das war 2021 und da hat er noch eine relativ kleine Veranstaltung abgehalten. Das war in so einer Art Restaurant-Club mäßig und hat da zu jungen Leuten gesprochen. Das war alles immer unglaublich nah. Also der war so unglaublich nahbar, was man ja sonst im amerikanischen Wahlkampf oft einfach so ein bisschen vermisst, weil alles so weit weg ist. Und der hatte schon damals... Also ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, aber er hatte unglaublich rhetorisches Talent. Und wenn ich mir heute diese ganzen Videos von ihm angucke, also die Schnelligkeit, aber auch diese unglaubliche Radikalität, mit der er redet. Also der hat ja schon auch sowas fast Religiöses, wenn der redet. Also der verbreitet da Wahrheiten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der die jungen Leute, vor allen Dingen die Konservativen, total anzieht. Denn der ist jemand, der nicht schwach ist. Das ist kein Nerd. Das ist irgendwie kein komischer Republikaner, der sich verstecken muss, sondern das ist einer, der diesen jungen konservativen Männern total viel Auftrieb gegeben hat.
Lukas, du warst im Juli auf einer Konferenz von Kirk und hast ihn dann auch porträtiert. Wie hast du ihn dort erlebt? Was hat für dich dieses Phänomen Charlie Kirk ausgemacht?
Ja, ich kann mich Kerstin nur anschließen, dass das Pastorale spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ich habe dann auch also während dieser Konferenz in Tampa in Florida fand dann auch so eine Veranstaltung statt, wo die Leute sich angestellt haben, um ihm Fragen zu stellen oder ihm irgendwas mitzugeben. Und ich hatte das Gefühl, dass er da so fast wie so ein großer Bruder auftritt, also dass er mal denen dann so Lebensweisheiten gibt, so kleine philosophische, pseudophilosophische oft Antworten, sehr radikale politische Ansichten, aber dann auch immer mal wieder gemein ist. Und ich würde also so sehr er sich da einer Debatte gestellt hat in all diesen Jahren, würde ich das auch nochmal ein bisschen kontextualisieren. Das waren oft 19-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige, die es ja dann sozusagen die 10 Sekunden Weisheit, vermeintliche Weisheit von Charlie Kirk bekommen haben. Und oft war das rechtsradikale Politik. Also ich gebe total allen Kommentatoren recht, auch jetzt in den Zeitungen hier in den USA und in Deutschland, dass es natürlich, dass er für die Debatte auf eine Weise stand. Aber das war auch schon eine sehr limitierte Debatte, würde ich sagen.
Ja. Wobei, ich habe mir jetzt ganz viele Sachen von ihm angeguckt, weil, um ehrlich zu sein, ich habe auch immer Charlie Kirk war für mich irgendwie so dieser Rowdy, dieser Extremist. Und jetzt habe ich einen Text gelesen von Ross Douthat, das ist der konservative Kolumnist bei der New York Times, und der sagte, er stand für eine junge, zentristische, fast Magerbewegung. Und dann habe ich nur überlegt, okay, ich habe wirklich ganz wenig von dem mir dauerhaft angehört und habe jetzt nur die Videos durchgeguckt. Und die wichtigen Themen von ihm sind ja immer, ich bin gegen Abtreibung, ich bin für Second Amendment, also Waffenbesitz. Und wenn dabei Leute oder dafür Leute sterben, das muss man eben in Kauf nehmen. Und es sind viele Themen, die tatsächlich traditionelle republikanische Themen sind. Die werden vermischt mit viel Meme-Stuff, viel extremistischem Vokabular, mit vielen Verschwörungstheorien. Natürlich war die Wahl von Donald Trump gewonnen und er hat auch immer mal wieder so antisemitische Ausflüchte. Dann wiederum sieht man aber, wie er lang und breit erklärt, warum Antisemitismus nicht okay ist. Also er ist auch in einer anderen Welt der Öffentlichkeit unterwegs. Und ja, ich glaube, das muss man 2025 mit der Öffentlichkeit, mit der wir leben, muss man den auch so beurteilen.
Das wollen wir auch. Wir gehen auch gleich noch ein paar seiner Positionen durch. Unter anderem hat er schon auch von der vermeintlich minderen Befähigung von Schwarzen geredet. Also sowas hat er auch im Programm. Wie wichtig Kirk für Trump war, das zeigte sich direkt auch jetzt nach dem Mord. Trump war einer der Ersten, der den Tod verkündet hat. Der großartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot, schrieb der Präsident auf Truth Social. Er wurde von allen geliebt und bewundert, insbesondere von mir. Und nun ist er nicht mehr bei uns. Warum war Charlie Kirk so wichtig für den alten Trump?
Charlie Kirk hat eine Wählerschaft angesprochen, die für Donald Trump sonst vielleicht nicht so gut erreichbar gewesen wäre. Die jungen Leute, vor allem an den Colleges, die hat er versucht zu mobilisieren für Trump. Das ist ihm gut gelungen. Er hat ja einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast auch gehabt in den USA. Und er war wirklich auch in dieser Bro-Sphäre unterwegs. Junge Männer fanden ihn toll. Also das sind genau die Wähler gewesen, die vielleicht sonst nicht wählen gehen würden. Die hat er mobilisiert, so ein bisschen auch wie Joe Rogan und andere. Also das ist wirklich jemand gewesen, der auch über Social Media, ihr habt es gerade schon angesprochen, Lukas, diese Clips, die da entstanden sind, diese kleinen Duelle mit den College-Studenten, wo er die sozusagen immer die mit denen debattiert und so, die hatten ja Millionen von Aufrufe bei TikTok und so weiter. Und da hat er natürlich diesen ganzen Trump-Vibe in diese Wählergruppen gebracht. Und das war für Trump ausschlaggebend. Deshalb hat er ihn geliebt. Und wie gesagt, er hat auch bei Parteitagen geredet bei Trump. 2020 kann ich mich erinnern, bei diesem Covid-Parteitag ist er aufgetreten. Und er hatte sehr viel Einfluss in der MAGA-Bewegung.
Ja, ist ihm auch immer treu geblieben, auch nach der Wahlniederlage 2000 gegen Joe Biden. Und hat dessen, also Trumps Narrativ von der gestohlenen Wahl, auch heftig mitbedient, hat Kerstin schon gesagt. Lukas, du wolltest.
Ja, ich würde sagen, dass ein großer Unterschied zwischen ihm und den wirklich vielen rechten, rechtsradikalen Medienfiguren darin besteht, dass er eben auch ein sehr erfolgreicher Aktivist und Organizer war. Also es gibt ja von Ben Shapiro über Joe Rogan ganz viele Leute, die Millionen Menschen erreichen. Das hat Charlie Kirk auch sehr effizient geschafft. Aber deine Organisation ist, würde ich sagen, neben der Republikanischen Partei und vielleicht dem Netzwerk rechter Kirchen die wichtigste rechte Organisation im ganzen Land. Also ich glaube, die letzte Zahl war 3500 Ortsgruppen an allen Colleges mittlerweile vertreten. Also sozusagen diese Basisarbeit, die hat Charlie Kirk dann auch so wertvoll für Trump gemacht. Die haben jede Woche, glaube ich, telefoniert. Das war das letzte Mal, dass Kirk darüber gesprochen hat.
Und in einem dieser privaten Gespräche soll Trump zu Kirk auch gesagt haben, dass er, also Kirk, einer der drei oder vier Menschen gewesen sei, die den größten Anteil an seiner Wahl zum Präsidenten, also bei der letzten Wahl, hatten. Kerstin, ist das übertrieben? Wie ist deine Einschätzung? Oder war er wirklich eine Art Präsidentenmacher?
Der ist ja gestartet als fast so eher traditioneller Republikaner. Also er war für Freihandel und für Steuern runter. Und er hat dann den Studenten immer gesagt, wir haben so viel Schulden, das ist unfair, wir müssen mit den Schulden runter. Mhm. Und das waren eigentlich
die ursprünglichen... Das hat Christian Lindner auch gesagt.
Ja, absolut. Siehst du mal. Und er war überhaupt nicht religiös. Das ist ja auch eine völlig neue Facette an ihm. Und das hat er dann sich angepasst an diese neue Welt, hat auch am Anfang Ted Cruz unterstützt. Und also der hat sich an diese neue Welt angepasst, was auch immer da der Ausschlaggeber war. Offensichtlich soll, als er mal Israel besucht hat und die Embassy, also die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt worden ist.
Das hat Trump gemacht, ja.
Da soll er irgendwie religiös angefixt worden sein und dann, als während Covid die Leute nicht in die Kirche gehen durften. Das waren, also erzählt man sich, Momente. Aber der ist ja jetzt hardcore. Also das ist ja, also nennt sich ja in religiösen Nationalisten. Und wenn er da spricht, der rezitiert ja die Bibel, also der ist ja auch richtig bibelfest. Das ist schon eine Veränderung, die ihn, glaube ich, ausmacht und die auch eine gewisse Erzählung über Amerika liefert, weil das ist das Machtzentrum der Rechten.
Ich habe ein paar Positionen von ihm rausgesucht und bitte euch einfach mal die Einschätzung zu geben, inwieweit er mit dieser Position im amerikanischen Mainstream war oder wo die Position vielleicht doch auch ein bisschen weit draußen war. Also er war evangelikaler Christ, der die Trennung von Staat und Kirche und auch die Rechte für die LGBTQ-Menschen quasi sehr, sehr kritisch sah. Diese Haltung ist weit verbreitet, Lukas, oder?
Ja, die ist weit verbreitet, aber ich finde schon, also kritisch sah ist ein Euphemismus. Ne? Der hat letztendlich in all seinen Antworten und Podcasts, also Antworten bei diesen Veranstaltungen, in den Podcasts hat er letztendlich die Existenz von Transmenschen geleugnet. Also da geht es wirklich um eine radikale Ablehnung. Es ist ein ultra-reaktionäres Geschlechterbild. Frauen gehören an den Herd, Männer sind die Versorger. Also natürlich ist er damit nicht alleine in den USA, aber es ist ultra-reaktionär.
Okay, dann war er ein starker Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz. Ich zitiere ihn hier mal. Ich denke, es lohnt sich, auch wenn es tragisch ist, jedes Jahr einige Todesfälle durch Schusswaffen in Kauf zu nehmen, damit wir den zweiten Verfassungszusatz haben, um unsere anderen von Gott gegebenen Rechte zu schützen. Klingt natürlich vor dem Hintergrund dessen, was jetzt geschehen ist, fast schon makaber. Aber Roland, damit liegt er auch voll im konservativen Mainstream, ne?
Ja, absolut. Ich meine, Second Amendment, das wird ja sogar von einigen Demokraten hochgehalten. Mhm. Da könnten wir jetzt 3 Sendungen drüber füllen, glaube ich. Das ist jetzt keine Position, die irgendwie total schräg ist.
Dann unterstützte er die Theorie des sogenannten großen Austauschs, die besagt, dass Migranten bald weiße Amerikaner verdrängen werden. Er glaubte nicht an den menschengemachten Klimawandel, also diese Mischung aus Wissenschaftsleugnung oder Feindlichkeit und offenem Rechtsextremismus. Wie weit ist das verbreitet?
Also ich habe mir noch nie alles von ihm angehört und ich kenne auch nur quasi Zusammenfassungen, die ich mir angelesen habe. Ich habe mir jetzt irgendwie gestern und heute mal so ein paar Stunden Kirk angehört und angeschaut. Und was einem schon auffällt ist, und das kann ja auch Trump und das macht auch J.D. Vance, die sprechen zu unterschiedlichen Publikums. Also die haben ihre sehr rechtsradikalen Gruppe und die werden mit Verschwörungstheorien gefüttert. Dann wollen sie aber auch natürlich die orthodoxen Juden ansprechen, die sollen ja auch mit in die Koalition. Und da gibt es dann ganz klare Abgrenzungen von Antisemitismus. Also das Erstaunliche und das Neue, finde ich, und das, was auch, glaube ich, die neuen Rechten so erfolgreich macht, die haben eine völlig neue Art zu kommunizieren, die wir immer sagen, die widersprechen sich, das macht doch alles keinen Sinn. Aber die fahren das alles gleichzeitig und ich glaube, als Kern kann man bei Kirk sagen, der möchte wirklich ein religiöses Amerika, ein christliches Amerika mit wirklich traditionellen Familienaufstellungen. Aus ganz vielen Gründen, da können wir ja gleich auch mal raufkommen, weil sie natürlich Angst haben, dass der progressive Weg Amerikas, dass das in eine Gesellschaft führt, die überhaupt gar keine Zusammenhälte mehr hat. Und gleichzeitig will er ein Nationalstaat mit klaren Grenzen.
Ich will noch auf eine Position eingehen, den berühmten Civil Rights Act von 1964, der die Trennung von schwarzen Menschen auf dem Papier zumindest beendet hat, die bezeichnete er mal als Fehler, der zu einer anti-weißen Waffe geworden sei. Zudem hat er Martin Luther King Jr. als eine schreckliche Person bezeichnet. Lukas, das ist dann doch ziemlich krass, selbst für amerikanische Verhältnisse, oder?
Ja, und es ist wirklich auch offen rassistisch. Also er hat in den letzten Jahren, hat sich Charlie Kirk immer wieder über schwarze Menschen so negativ geäußert und so abfällig. Hat George Floyd, den 2020 in Minneapolis von einem weißen Polizisten getöteten Menschen, mal als Scumbag bezeichnet. Also das zieht sich durch, so dieser offene Rassismus und auch die Verschwörungsideologie vom großen Austausch ist natürlich total rassistisch. Ja, das ist oft auch antisemitisch, weil dann die Idee, dass das vermeintliche jüdische Globalisten das steuern. Also das ist alles nicht so wahnsinnig versteckt bei Charlie Kirk gewesen.
Und all das sehr, sehr Extreme war offenbar auch kompatibel mit Trumps MAGA-Bewegung. Wir schauen mal auf einige der Reaktionen auf die Ermordung von Charlie Kirk abseits von Donald Trump. Viele Linke und Liberale, darunter auch Barack Obama und Joe Biden, haben ihr tiefes Mitgefühl erstmal zum Ausdruck gebracht, die Tat natürlich aufs Schärfste verurteilt. Am meisten aber hat mich die Reaktion von Bernie Sanders beeindruckt, dem alten linken Haudegen. Wir hören da mal kurz rein.
A free and democratic society, which is what America is supposed to be about, depends upon the basic premise that people can speak out, organize, and take part in public life without fear, without worrying that they might be killed, injured, or humiliated for expressing their political views.
Also eine sehr bewegende Ansprache. Sanders sagt hier unter anderem, eine freie Gesellschaft beruht auch auf der Grundlage oder gerade auf der Grundlage, dass Menschen ohne Angst sprechen können, auch ohne die Angst herabgewürdigt zu werden. Also nicht nur natürlich ohne die Angst erschossen zu werden. Er sagt auch, der Mord sei Teil eines verstörenden Anstiegs an politischer Gewalt, der das öffentliche Leben im Land in den USA bedrohe. Soweit so richtig. Wir schauen auch mal auf Reaktionen der radikalen Rechten. Steve Bannon meint, Die USA befänden sich jetzt im Krieg. Kirk sei ein Kriegsopfer. Und die rechte Influencerin Laura Loomer sagt, es werden noch mehr Menschen ermordet, wenn man die Linke nicht mit der Macht des Staates zerschlägt. Kerstin, ich habe es gesagt, du kommst gerade aus Washington, warst dort bei einer Konferenz, wo auch Steve Bannon war, konntest sogar mit ihm reden. Meint er das ernst, wenn er hier sagt, also jetzt befinden sich die USA im Krieg und Kirk sei ein Kriegsopfer?
Ich habe ihn tatsächlich gefragt, als ich bei ihm war, wie er die Mittel, die in der Politik angewendet werden, wie er die denn beschreiben würde und wie weit er gehen würde mit den Mitteln, die angewendet werden. Und da sagte er, Politik ist Krieg. Schon immer gewesen für ihn. Und dann muss man natürlich jetzt auch sagen, dieses Opfer ist natürlich ein Opfer dieser Art von Politik. Und das wird natürlich jetzt von der neuen Rechten als Märtyrer aufgebaut. Und in dem Podcast hat er jetzt heute schon wieder gesagt, es wird dafür Vergeltung geben.
Steve Bannon, ja. Hm.
Und inwieweit, oder einer seiner Gäste hat das gesagt, ich spreche eigentlich heute Abend nochmal mit ihm und werde ihn das dann auch fragen, was er darunter versteht, was bedeutet das? Und das ist natürlich der Knackpunkt, inwieweit treiben die das jetzt noch auf die Spitze?
Und du und Steve Bannon, ihr scheint ja häufig miteinander zu plaudern.
Ja, weißt du doch, habe ich doch erzählt.
Ja, Roland, genau, was ist mit diesen Drohungen quasi auch mit der Vergeltung gemeint und welches Szenario könnte dort auf die USA zukommen?
Ich will nochmal ganz kurz zurück zu Bernie Sanders, weil das natürlich total richtig und wichtig ist, was er sagt. Das ist eine Tragödie, was da passiert ist. Es ist schrecklich, dass Charlie Kirk umgebracht worden ist, weil Amerika eben, und das bewundere ich auch immer an Amerika so, eigentlich ein Land ist, wo du tatsächlich frei debattieren kannst, wo die verrücktesten Meinungen verbreitet werden können, ohne dass du Angst haben musst, dass du irgendwelche Konsequenzen daraus fürchten musst. Und wenn das jetzt sozusagen zur Routine wird, dass die Menschen um ihr Leben fürchten müssen, weil sie bestimmte Positionen vertreten, dann ist es wirklich eine Tragödie für Amerika und natürlich auch für die westlichen Demokratien insgesamt, weil Amerika ist ja immer noch das große Vorbild, zumindest für mich, was Demokratie angeht, nach wie vor.
Ja.
Aber es ist natürlich auch so, leider muss man sagen, wenn man dann Laura Loomer hört, Steve Bannon, der war ja bei den Marines, deshalb immer diese kriegerische Sprache. Ich glaube, er war bei den Marines, auf jeden Fall war er Soldat. Also die sind natürlich, also einige, denen traut man schon zu, they are out for blood, wie man in Amerika sagen würde, die wollen natürlich diesen Konflikt auf die Spitze treiben zwischen der Linken und der Rechten. Da wird auch immer diese martialische Sprache bemüht. Nicht alles, was da gesagt wird, ist sozusagen, muss man immer für bare Münze nehmen. Auch das ist etwas, was sich vielleicht, wo sich die Amerikaner vielleicht ein bisschen von den Deutschen unterscheiden, die ja immer alles sozusagen
alles bierernst.
Bierernst und 1:1. Also in Amerika wird auch viel gequatscht, was dann hinterher irgendwie doch nicht so gemeint ist. Will sagen, die meinen auch vieles und tun vieles von dem, was sie sagen. Aber es ist so, dass man sich wirklich große Sorgen machen muss um die politische Kultur in den USA. Ja.
Lukas, wie schätzt du das ein? Ist da auch viel Gequatsche und man muss es nicht wörtlich nehmen? Wie blickst du darauf, jetzt auf die Reaktionen von radikalen Rechten auf diesen Mord?
Ich glaube, wir sollten es sehr wörtlich nehmen. Und vor allem ist ja von Trump zu all diesen rechten Figuren, die sind ja in den Rachemodus geschaltet. Da ist noch gar nicht klar gewesen, wer das jetzt gemacht hat. Also wer der Täter ist. Ja, ist es.
Lukas, warte ganz kurz. Ja. Während wir hier reden, gibt es in Utah eine Pressekonferenz und der dortige Gouverneur hat bestätigt, dass der Verdächtige gefasst ist. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-Jährigen namens Tyler Robinson. Man geht davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Bei der mutmaßlichen Tatwaffe, die in einem Waldstück gefunden wurde, sei Munition mit speziellen Gravierungen gefunden worden. So der Gouverneur, auf einer Patronenhülse habe Hey, Faschist, Fang gestanden. Auf einer anderen eine Textzeile aus dem italienischen Partisanenlied Bella Ciao. Man kann da jetzt spekulieren, dass es sich hier um einen Linken, einen extrem Linken handelt, aber genaues weiß man zur Stunde nicht. Kirks Fall ist ja nicht der erste von politischer Gewalt in letzter Zeit in den USA. Es gab den Anschlag auf Donald Trump selbst, wo er knapp überlebt hat. 2021 den von Trump selbst entfachten Sturm aufs Kapitol. Diesen Sommer die Tötung der demokratischen Abgeordneten Melissa Hortman. Kerstin, wie ist deine Einschätzung? Werden wir das jetzt immer häufiger sehen? Gewalt, auch Mord als Mittel des politischen Kampfes?
Also wahrscheinlich muss man auch nochmal erwähnen, dass die Linken natürlich auch zum Teil sehr, sehr zynisch auf diese Situation reagiert haben. Da hat es den Richtigen getroffen. Und also das war ja schon in einem Bereich, das nicht so immer klang wie jetzt Bernie Sanders in seinem Take. Also ich glaube, auf beiden Seiten ist mittlerweile dieses Gefühl, wir wollen entweder gewinnen oder die anderen wollen gewinnen. Und diese Radikalisierung, dieses nicht mehr bereit sein, auf den anderen zuzugehen, das geht ja auch fast gar nicht mehr, wenn man sich anschaut, wie Öffentlichkeit funktioniert. Wie soll man da noch miteinander sprechen? Und man hat ja immer das Gefühl, jedes Aufeinanderzugehen ist ein Verlust oder ein Verlust vor dem Publikum, was man hat. Das verkauft sich offensichtlich auch nicht, wenn man sich die ganzen Podcasts anguckt, wie da gesprochen wird. Also die Monetarisierung dieser Entwicklung ist ja auch immer dabei. Und die Tatsache, dass Kirk so radikal geworden ist, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass seine Zuschauer das einfach gutiert haben, was er formuliert hat.
Donald Trump selber sieht übrigens keine eigene Schuld an der Verrohung des politischen Diskurses, vielleicht auch des häufigeren Einsatzes von Gewalt. Er sagt ganz klar, und da hören wir mal rein, die radikale Linke sei schuld an diesem Mord.
For years those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now.
Was Trump hier macht, Lukas, ist ja etwas, was bisher eher den radikalen Rechten zugeschrieben wurde, dass sie mit ihrer verrohten Rhetorik dazu beitragen, dass aus Worten irgendwann Taten werden. Das hat er jetzt einfach umgekehrt.
Genau. Und wenn man jetzt die von dir angesprochenen Taten der letzten Jahre zusammennimmt, also der Mord an Melissa Hortman in Minnesota, 6. Januar, die Attacke gegen Nancy Pelosi, das waren ja alles Trump-Wähler. Also, und ich will gar nicht sagen, dass sozusagen Gewalt nur von rechts kommt, aber die große Mehrheit ist ja von rechts. Und die Idee, dass sozusagen beide Seiten gleichermaßen verroht sind, ich sehe es anders und ich sehe es wirklich nicht, weil im Zweifel sind auch so die zynischen, menschenverachtenden Reaktionen jetzt auf den Mord von Charlie Kirk, wenn das Linke sind, sind das allermeist irgendwelche No-Names bei Twitter. Die von rechts sind aber im Weißen Haus und an der Macht und haben Millionen Reichweite. Mhm. Also das Gleichgewicht gibt's nicht.
Kerstin hat gerade mit dem Kopf leicht geschüttelt, als du meintest, das ginge hier hauptsächlich.
Mir ist natürlich der CEO von dieser
United Healthcare
in Erinnerung.
Also ich dachte, du meinst den vom Coldplay-Konzert. Nee, nee. Klar.
Was natürlich auch relativ, also das hat mich extrem schockiert, diese Tat, weil die.
Sag nochmal kurz.
Da ist also ein ideologisch sehr radikaler junger Mann, der das Gefühl hatte, wir kommen hier nicht weiter. Also diese Monopole erdrücken uns und nehmen uns aus. Und man kann als Kranker im Grunde genommen sich keine Krankheit mehr leisten, weil diese Krankenversicherungen letztendlich nichts mehr zahlen.
Ja.
Und der hat den CEO dieser Versicherung vor einem Hotel in New York in Cold Blood, muss man sagen, erschossen und steht auch dazu, ja, dass er das gemacht hat.
Das war ja auch wirklich ein schrecklicher Vorgang und auch da muss man sagen, es war traurig, dass dann zum Teil auf der extremen Linken dieser Mann dann auch gefeiert wurde für diesen Mord, was natürlich auch überhaupt nicht geht und verwerflich ist. Ich wollte noch einen Punkt sagen zu Trump. Also ich glaube, natürlich würdest du jetzt einen Präsidenten wünschen, der die Lage beruhigt. Also der im Grunde sagt, Leute, verzichtet auf Gewalt. Es gab dann auch nochmal jetzt neuere Äußerungen von Trump, wo er auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist. Gewalt kann keine Lösung sein für politischen Diskurs oder so ähnlich. Aber das müsste er natürlich viel mehr machen. Und er muss, glaube ich, trotzdem aufpassen, dass er es jetzt auch nicht übertreibt, Trump, mit sozusagen dieser Rhetorik gegen die Linke, weil in 2 Jahren oder anderthalb sogar schon sind in den USA schon wieder die Midterms, die Kongresswahlen, wenn sie denn stattfinden, hoffentlich unter Trump. Und er muss natürlich fürchten, dass
nächstes
er viele
Jahr, ne?
Nächstes Jahr, ja, 2000. Mhm. Er muss natürlich fürchten, dass er viele Wählerinnen und Wähler aus der politischen Mitte verliert, wenn jetzt diese Situation immer weiter sich zuspitzt und er da immer noch zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Ja. Deshalb er muss ein bisschen aufpassen, dass er es nicht übertreibt in die andere Richtung.
Wir erinnern uns alle noch an den berühmt gewordenen Satz von Michelle Obama: When they go low, we go high. Also von wegen, also unser politischer Gegner auf der Rechten, die rülpsen rum, die pöbeln, die werden radikal und wir bleiben vornehm gesittet. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es nicht mehr das Leitmotiv auch der Elite der Demokraten ist. Bei niemandem erkennt man das besser als beim kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Und hier ist eine Aussage von ihm, wo er quasi seine Philosophie, wie man mit Trump und seiner Bewegung umgehen sollte, mal skizziert hat.
We're fighting fire with fire and we're gonna punch these sons of bitches in the mouth.
Ja, wir bekämpfen Feuer mit Feuer und schlagen diesen Hurensöhnen in die Fresse, um das mal deftig zu übersetzen. Newsom gilt ja eigentlich als mittiger Demokrat. Was hältst du, Roland, von dieser Rhetorik?
Naja, das ist ja eben Rhetorik. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Gewaltaufruf oder sowas Ähnliches ist, sondern da geht es wirklich darum zu sagen, wenn die MAGA-Bewegung eben auf Social Media und sonst wo unterwegs ist und uns hart attackiert, dort rhetorisch, dann müssen wir eben hart rhetorisch auch zurückschlagen.
Also findest du es nicht schlimm?
Naja, also ich finde schon natürlich, ich glaube, es ist wichtig, dass die Demokraten ihre Positionen deutlich machen gegenüber der MAGA-Bewegung. Und zum Beispiel ist Newsom ja gerade jemand, der sich jetzt zum Beispiel auch auf eine ganz neue Taktik verlegt hat, nämlich, dass er sich über Trump lustig macht auf Social Media. Und so kann man es auch machen. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was er im Augenblick nicht macht, aber im Wahlkampf scheint das ein Mittel zu sein, dass er dort wählt. Und es gibt alle möglichen Versuche, es gab alle möglichen Versuche der Linken, mit Trump rhetorisch irgendwie klarzukommen. Und Newsom scheint im Augenblick jemand zumindest zu sein, der so ein bisschen mehr Erfolg hat, als das bisher der Fall war.
Kerstin.
Ich glaube, das große Problem, was die Demokraten haben, ist ja, wenn dein Gegner anfängt, nicht mehr nach den Regeln zu spielen und du hältst dich aber an die Regel, wie kann man dann ein gemeinsames Spiel spielen? Es gibt dann immer die Analogie, wenn der eine Fußball spielt und der andere fängt an mit Basketball, wie kann man dann noch gemeinsam spielen? Muss man dann auch die Regeln verändern? Und man hat das Gefühl, dass lange Zeit haben die Demokraten sich als die bessere Partei, also die sich an die Regeln hält, verkauft. Und die merken jetzt, das zieht nicht mehr. Denn die Mittel, die eingesetzt werden von den Republikanern, die können sie mit Vertrauen in ihr prozesshaftes Politikverständnis, können sie nicht begegnen. Und da Newsom ist ja einer davon, der halt sagt, wir machen das jetzt genauso wie ihr. Und wenn ihr euch mehrere Wahlbezirke in Texas nehmt, weil ihr 5 oder 10 neue Sitze braucht, dann machen wir das genauso.
Genau, das ist so ein beliebter Trick. Da werden die Wahlbezirke neu zugeschnitten, um der eigenen Partei noch mehr Erfolgswahrscheinlichkeiten bei der nächsten Wahl zu machen. Das wurde in Texas von den Republikanern begonnen. Newsom hat das jetzt so gekontert, Kalifornien ist dabei, das quasi neu zu.
Aber wenn ich noch eins sagen kann, ich glaube, das Problem, was Newsom hat, ist, der kopiert Trump jetzt, aber der hat noch keine eigene Sprache.
Das stimmt, ja.
Und das ist natürlich total langweilig und das ist als Saturday Night Live Sketch ist das lustig, aber ich glaube nicht, dass ihn das absetzt mit einer eigenen Sprache und das haben die Demokraten.
Ich glaube, was er meint, ist im Grunde jetzt auch vor allem der Einsatz der gleichen Mittel, die die Republikaner bisher gewählt haben.
Ja.
Die Demokraten waren sehr schwach bei Social Media, bei Podcasts, in der ganzen Podcast-Welt. Und ich glaube, das ist das, was er im Grunde erreichen will. Und da ist er ja auch inzwischen einer der erfolgreichsten, die überhaupt haben. Chuck Schumer, der Chef der Demokraten im Senat, der schreibt halt Briefe an Trump. Und das ist, glaube ich, nicht die Möglichkeit, wie du dich da irgendwie profilierst.
Der Franz Müntefering der amerikanischen Politik. Lukas, dieser Ansatz von Newsom, fighting fire with fire und den Gegner zur Not auch mal Hurensohn nennen, ist das für dich der richtige Ansatz?
Ach, stört mich nicht so. Ich mag das Kämpferische erstmal schon. Ich bin kein Fan von Gavin Newsom aus einem ganz anderen Grund. Und zwar, weil er das gleiche Problem hat, wie auch Kamala Harris hatte, dass er für inhaltlich für gar nichts steht. Also die Leute wüssten überhaupt nicht, wofür der kämpft. Und wir haben ja jetzt die letzten Jahre wirklich eins eindrucksvoll bewiesen bekommen, dass es nicht reicht, nur so vage, abstrakt für Demokratie zu sein und Trump scheiße zu finden, sondern man muss schon ein politisches Programm haben. Und ja. Ich glaube, da ist Gavin Newsom für mich eine totale Verlängerung des demokratischen Establishments. Und damit wird der scheitern. Also ich hoffe, dass das sich nicht durchsetzt bis zur nächsten Wahl bei den Demokraten. Wir brauchen was ganz anderes als Opposition.
Wir schauen mal auf das, was den Hauptkonflikt zwischen Donald Trump und Gavin Newsom in den vergangenen Monaten ausgemacht hat. Da gab es nämlich, nachdem es in Los Angeles Proteste gegen diese massive Abschiebepraxis von der Trump-Regierung, dann gab es dort quasi Proteste und Donald Trump hat die National Guard, die Nationalgarde, gegen den ausdrücklichen Willen des Gouverneurs von Gavin Newsom nach Kalifornien geschickt. Trump hat das überhöht, hat gesagt, also da waren chaotische Zustände, Bürgerkriegszustände, wir mussten da eingreifen, wir haben die Stadt gerettet. Dieser sehr übergriffige Akt, das hat es, glaube ich, seit 1965 keinmal gegeben, dass die Nationalgarde gegen den Willen des Gouverneurs irgendwo einmarschiert ist. Was bedeutet dieser Akt und was wollte Trump damit auch?
Da hat er natürlich seine Autorität manifestiert und hat gesagt, ich überschreite da eigentlich die mir von der Verfassung zugeschriebenen Rechte, dass ich einfach entscheide, dass die Nationalgarde da einmarschiert. Dann hat ja Newsom dagegen geklagt, hat erstmal gewonnen und dann ist es bis zum Supreme Court hochgewandert und der Supreme Court hat gesagt, ist eigentlich schon okay. Also im Grunde genommen diese Taktik Stop and Frisk, die ist früher bei der Polizei, die heftig kritisiert worden ist, dass man Leute, die einem
komisch vorkommen,
richtig.
Aber ganz subjektives Empfinden.
Dass man die untersucht und dann eben auch verhaftet, das hat der Supreme Court jetzt Donald Trump zugestanden und damit hat, glaube ich, Newsom dieses Duell verloren.
Das ist natürlich auch ein Teil dieser Wesensveränderung der amerikanischen Demokratie, dass dieser Supreme Court so mit Trump-Unterstützern mittlerweile besetzt ist, dass wenn auf unteren Ebenen, auf den Gerichten irgendwie Ansagen von ihm gestoppt werden, sein Lieblingscourt, der da ganz oben ist, das oft durchwinkt, dass es um mehr als nur um Sicherheit ging bei dem Einsatz der Nationalgarde, das sagt Donald Trumps Regierung ganz offen. Hier spricht seine Heimatschutzministerin Kristi Noem über den Einsatz in Los Angeles.
We are not going away. We are staying here to liberate this city from the socialist and the burdensome leadership that this governor and that this mayor have placed on this country and what they have tried to insert into this city.
Lukas, die Stadt von dieser sozialistischen Führung befreien. Was heißt das, wenn man diese Aussage mal ernst nimmt?
Trump macht ja im Grunde seit Januar, also eine zentrale Strategie ist, dass er den Notstand will, den Ausnahmezustand. Also er wartet darauf, dass die Bürgermeister und dass die Demokraten oder irgendwelche linken Bewegungen reagieren auf eine Weise, dass er den Ausnahmezustand, den Notstand, die Truppen in die Städte rechtfertigen kann. Ich glaube, dass diese Strategie muss man ernst nehmen und verstehen, dass er letztendlich alles nutzen wird dafür, dass er die Städte wieder befreit. Das ist alles natürlich oft auch nur Pose und dem folgt nichts, aber oft genug folgt ja was. Also insofern, ich glaube, man muss jeden dieser Sätze ernst nehmen und er will, es geht nicht um Sicherheit. Also das ist ja, Trump will ja nicht, dass diese Städte für immer sicher sind, sondern er braucht, das ist totaler Überlebensmodus, dass Krieg herrscht. Also wir haben ja vorhin schon über die Reaktion von Bannon und so. Krieg ist der Modus, das ist für die gut.
Das Trostlose daran ist ja im Grunde genommen, dass Trump angetreten ist als Präsident, der endlich die Wirtschaft wieder in Schwung bringt und da hat er null Erfolge. Die Zinsen sind hoch in den USA, die Leute sind empört, weil die immer noch für alles viel zu viel Geld bezahlen, keine Wohnungen haben. Und dann startet er diese Ablenkungsmanöver, weil im Grunde genommen das, wo er Erfolg hat oder glaubt, Erfolg zu haben, ist so diese Strongman-Pose, Militär hier hinschicken, Militär da hinschicken. Das macht, denkt er, tolle Schlagzeilen. Das Thema Migration ist das Einzige, wo er eigentlich im Augenblick in den Umfragen relativ gut punkten kann. Und deshalb macht er diese Show, denn in Washington D.C. hat er ja auch das Militär eingesetzt. Das hat auch ein rassistisches Element im Übrigen, weil natürlich Washington D.C. von Schwarzen regiert wird und so weiter. Also das ist alles eine große Auch ein großes Ablenkungsmanöver.
Kerstin, ist tatsächlich nur ein Ablenkungsmanöver von einem Bereich, der jetzt politisch für ihn nicht so gut läuft? Oder steckt dahinter auch der heimliche oder offene Wunsch nach autoritärer Führung? Wir haben auch dieser Tage wir fast bewundernd über den nordkoreanischen Diktator redet. Also das wird ihm ja immer nachgesagt, dass er eigentlich lieber ein Diktator wäre als ein gewählter Demokrat, der sich an demokratische Regeln hält. Ist das Panikmache oder siehst du die Züge bei ihm?
Also ich komme natürlich gerade von der NetCon und bin sehr im Denken der Rechten drin.
Ja.
Also nur eine Sache noch zu dir,
Roland.
Also er ist ja angetreten, um das Migrationsthema zu lösen. Wirtschaft ist ja, war ja eigentlich eher der zweite Grund, denn der Wirtschaft ging es ja eigentlich ganz okay. Nur die Inflation war das Problem. Und die Migrationsfrage setzt er halt jetzt mit allen Mitteln durch. Also er will diese 11 Millionen Leute abschieben. Alle haben gesagt, das geht nicht. Und dazu nimmt er sich jetzt Macht und Mittel, um das durchsetzen zu können. Und ich glaube, der Supreme Court hat so eine Sicht der Rechtsauslegen, die diese sogenannte Unitary Executive Theory, das bedeutet, dass der Präsident einfach mehr Macht hat, als wir das bislang immer so dachten. Und sie geben ihm diese Macht. Sie sagen, okay, wenn sich ein Staat oder eine Stadt weigert, mit dir zusammenzuarbeiten, mit der Abschiebebehörde, dann darfst du die Nationalgarde einführen und kannst das umsetzen, was du möchtest. Also das muss man, glaube ich, von dieser Perspektive der Konservativen, der Rechten, der neuen Rechten sehen. Das ist ein Mittel, um das umzusetzen, was die Wähler eigentlich von ihm wollten. Und zum Thema Autoritarismus, klar, das ist das Ziel. Also das Ziel ist es, so viel Macht anzuhäufen, damit man all das umsetzen kann, und zwar in 4 Jahren, was er in seinem Programm hat. Und dazu muss man die Institutionen von Menschen entkernen, die eine Ideologie haben, die Trump nicht gefallen, damit man dann wieder Leute einsetzen kann, die an seine Magerbewegung, an die Werte glauben. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass diese Leute das Gefühl haben, dass Amerika auf dem Weg, auf dem es war, nämlich progressiv, individuelle Freiheiten, dass das ein falscher Weg war. Dass man das Gefühl hat, die Kinder sind nur noch vorm Computer, sie werden immer depressiver, die Familien zerfallen, was ja alles faktisch so ist. Und dass die Antwort, die sie darauf geben, ist halt...
Ob das bei allen Familien so ist, das stelle ich doch mal in Frage.
Es gibt weniger Leute, die heiraten. Es werden immer weniger Kinder geboren. Also diese Zahlen sieht man natürlich. Ob das dazu führt, dass die Leute, die nicht verheiratet sind, weniger glücklich sind, dazu gibt es natürlich keine Zahlen. Man sieht nur, dass die Zahlen der Depression bei jungen Kindern zum Beispiel steigt. Und all diese Sachen, die sehen die halt als unangenehme und als bedrohliche Entwicklungen. Und das wollen die verändern. Und das sind die Mittel, die sie anwenden. Und das hat natürlich autoritäre Züge.
Lukas, wie blickst du darauf? Ist es der Versuch, innerhalb des quasi demokratischen Rahmens mehr Macht dem Präsidenten zuzuschustern, damit er ein bisschen weniger Widerstände hat bei der Durchsetzung seiner Politik? Oder geht es auch darum, die Demokratie zu überwinden?
Ich glaube, es passiert, also die Demokratie überwinden wäre jetzt vielleicht ein Stretch, das wäre jetzt etwas zu viel, aber ich glaube, es passiert beides. Er bewegt sich, die Regierung bewegt sich im Rahmen, nutzt bestehende Gesetze, nutzt bestehende Institutionen wie zum Beispiel ICE, also die Abschiebebehörde, und versucht ja auch, genau, durch den existierenden Supreme Court, der jetzt rechtsdominiert ist, einfach Dinge durchzubekommen. Und dann passiert gleichzeitig eben eine Aushöhlung. Ja, also es gibt ja jetzt schon sehr, sehr viele Entscheidungen der Regierung, Executive Orders, die verfassungswidrig sind, die dann von Gerichten auf Staatsebene, Bundesstaatsebene kassiert werden, die Trump zu ignorieren scheint und sich letztendlich darauf verlässt, dass irgendwann dann vielleicht mal der Supreme Court ja oder nein sagt. Also da ist passiert gleichzeitig eine Nutzung der auf vielen Ebenen auch undemokratischen Mechanismen und Institutionen in den USA, so sehe ich es wirklich, und gleichzeitig eine Aushöhlung.
Vielleicht muss man sagen, dass er die liberale Demokratie abschaffen will, also den Liberalismus mit demokratischen Mitteln und zu einer postliberalen Gesellschaft kommen will.
Und welche Auswirkungen quasi der brutale Mord an Charlie Kirk auf diesem Weg haben, das werden wir in den nächsten Wochen genau beobachten. Dass es Auswirkungen hat, da ist sich die Runde einig, oder?
Also das ist wirklich zu befürchten, dass der Polizeistaat und auch die Übernahme der Trump-Leute beim FBI und in anderen Bereichen der Justiz, dass dieses Attentat jetzt zum Vorwand genommen wird, um das weiter auszubauen und da auch weiter gegen politische Gegner vorzugehen. Das muss man wirklich befürchten. Aber Gott sei Dank, auf der anderen Seite funktioniert ja, auch wenn der Supreme Court von
arg rechtslastig ist,
funktioniert ja trotzdem das Justizwesen in den USA noch einigermaßen. Die Gerichte haben ja Trump in vielen Fällen auch da Sand ins Getriebe geworfen. Vieles wurde aufgehalten. Also ich bin jetzt noch nicht so total pessimistisch, dass es da wirklich alles in die absolut falsche Richtung geht. Aber man muss es wirklich befürchten. Meine große Hoffnung sind halt diese Midterms, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
Dass genau, Herbst nächsten Jahres.
Genau, dass es da eben tatsächlich dann zu einem Umschwung kommt und da Trump eben auch die Quittung bekommt für seine Politik und es möglicherweise dann auch zu einem Umdenken da kommt.
Das Interessante finde ich, dass bei diesen neuen Rechten der Held ist ja FDR, also Präsident Roosevelt, weil die den als Prototyp nehmen, dass man sich staatliche Macht aneignen kann und zwar auf schnelle und massive Art und Weise, um eine Agenda...
Der damals die Ausnahmesituation des Zweiten Weltkriegs natürlich für diese Sonderkompetenzen, die er sich genehmigt hat, angeführt hat.
Genau, und diese Extremsituation, die wird natürlich jetzt versucht zu erzeugen. Also auf der einen Seite ist es Migration, auf der anderen Seite sind es dieser woke Gesellschaft und jetzt kommt noch sowas dazu. Das ist natürlich, wenn diese Kriegsrhetorik benutzt wird, das hat natürlich einen Sinn und Zweck, dass man sagt, die Mittel, die wir anwenden, die sind verhältnismäßig und die wollen eben auch auf relativ schnelle Art und Weise diesen administrativen Staat, der damals begonnen hat, rückbauen mit ähnlichen Mitteln und die bewundern den dafür, dass er so ein bisschen Badass war und das soll jetzt kopiert werden.
Aber
in die
will
andere Richtung.
Noch einmal daran erinnern, Trump ist, du hast gerade gesagt, wegen der Migration gewählt worden. Er ist meines Erachtens vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage gewählt worden, dass die Leute frustriert waren. Und diese radikalen dieser Radikalismus, den er an den Tag legt, nach meiner Erfahrung, nach meinem Erleben in den USA, lehnen das viele Wählerinnen und Wähler ab und finden das wirklich abstoßend. Also ich glaube, man kann es sich aus europäischer und deutscher Perspektive auch nicht zu einfach machen, so nach dem Motto, das ist das nächste Weimar hier und so und das endet alles in der Katastrophe, sondern man muss auch immer sehen, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner Trump wegen der Wirtschaft gewählt haben. Sie erwarten da, dass er liefert und diese ganzen Zauber, den er da veranstaltet mit Militär in Kalifornien und in Washington D.C., das ist nicht so, dass das alle Amerikaner ganz super finden. Das finden seine MAGA-Wähler gut, das finden die North Dakota gut, wo es irgendwie praktisch kaum Wähler gibt. Aber in vielen Gegenden der USA wird das wirklich abgelehnt. Da müssen wir immer noch mal dran erinnern, weil der deutsche Diskurs ist immer so nach dem Motto, alle Amerikaner sind irgendwie verrückt geworden. Das stimmt so natürlich nicht.
Dann fragen wir noch mal zum Schluss den, der anders als wir drei hier in Berlin tatsächlich in den USA noch lebt. Lukas, wie ist deine Erwartung, um noch mal zum Anfang zurückzukommen, wie jetzt dieser Mord, die Instrumentalisierung des Mordes, von wem auch immer, vielleicht die amerikanische Politik verändert?
Ja, ich schließe mich den Vorrednern an. Ich glaube, dass es noch mehr Repressionen gibt, dass jede Art von Opposition, nicht jede Art, aber viele Arten von Opposition und Dissens unterdrückt werden, dass wir noch mehr Polizeipräsenz überall sehen. Also da sehen wir, glaube ich, wird zu einer Verschärfung kommen. Ich kann das ja auch aus einer sozusagen persönlichen oder journalistischen Perspektive schon beschreiben, dass ich in den letzten Tagen mit Korrespondenten hier spreche und dass mittlerweile unter Texten bei Twitter oder Blue Sky dann sozusagen das State Department geaddet wird und gesagt, hier gibt es kritische Texte. Also ich habe jetzt da noch keine Angst, dass ich davon betroffen bin, aber ich merke eine wirkliche Verunsicherung bei vielen Menschen, die ich kenne, und die Repressionen werden härter und das wird sich alles, also Es wird trister.
Also auch wenn die Freunde der MAGA-Bewegung dich quasi oder die Kollegen verpetzen wollen beim State Department, dem Außenministerium, bisher hat sich das Außenministerium noch nicht gemeldet.
Noch nicht, nein. Aber ich meine, so wie ich, sind viele hier mit einem Journalistenvisum. Er möchte die Regeln für Journalisten verändern. Man muss, ja, ich meine, dieser Podcast wird ja nicht transkribiert, ne? Aber ich habe meinen Twitter-Account vor ein paar Monaten sozusagen, habe ich alles gelöscht, weil ich einfach, weil bestimmte Sachen komplizierter werden, so schwieriger.
Wir hoffen, dass du deine Arbeit ungehindert weitermachen kannst, auch an Diskussionen wie dieser teilnehmen kannst. Ich danke euch drei sehr dafür. Das war unser Hauptthema. Ihr habt mir aber auch noch Rubriken mitgebracht zu anderen Themen, die diese Woche vielleicht auch noch eine politisch-gesellschaftlich relevante Rolle gespielt haben. Da reden wir jetzt drüber. Roland, das ist deine Rubrik.
Erkenntnis der Woche.
Ah, die Erkenntnis der Woche ist eine Meldung, die ich gestern gelesen habe, dass nämlich es inzwischen in der Welt mehr fettleibige Kinder gibt als unterernährte Kinder. Das ist jetzt wirklich ein großer Themensprung von dem, was wir gerade besprochen haben, muss man sagen.
Was sagt dir das?
Naja, ich komme ja gerade aus den USA und da ist das natürlich ein Riesenthema, Fettleibigkeit bei Kindern und mich beschäftigt das einfach und zugleich haben wir den Hunger auf der Welt, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt so viel weniger geworden, wahrscheinlich nur, weil es mehr fettleibige Kinder gibt. Aber ich denke, das ist etwas, worüber sich nicht nur Eltern Gedanken machen müssen, sondern eben auch die Gesellschaft. In den USA war es ja zum Beispiel so, dass die Obamas versucht haben, das Schulessen besser zu machen, indem man gesagt hat, nicht mehr so viel Pommes und solche Sachen. Und dann hat sich die Pommesindustrie dagegen gewehrt und jetzt wurden die dann wieder abgeschafft. Und jetzt gibt es wieder die Pommes, also es gibt kein Obst mehr und kein Gemüse, sondern nur noch Pommes. Also das ist einfach ein großes Thema, glaube ich, in den USA, bei uns aber auch zunehmend, Mangel an Bewegung, processed food, all diese Dinge. Ich glaube, viele Eltern beschäftigt das. Das fand ich irgendwie eine interessante Meldung.
Total. Und die Gründe, die du dahinter siehst, sind sicherlich auch richtig. Um es mal positiv zu wenden, könnte es nicht auch heißen, dass, obwohl es natürlich diverse Regionen dieser Welt gibt, wo wir wissen, hier herrscht wirklich grausamer Hunger vor und unter anderem in Gaza zum Beispiel, dass aber als Megatrend auf der Welt quasi die Fettleibigkeit dann doch das geringere Übel ist im Vergleich zum Hunger.
Ja, und wir können uns ja alle jetzt eine Injektion setzen und dann ist sie irgendwann wieder weg, oder? Das hat ja die Moderne offensichtlich abgeschafft, die Fettleibigkeit auf Dauer.
Lukas, deine 5 Cent.
Zu dem Thema?
Ja. Könntest du, musst du aber nicht.
Ich habe keine weiterführenden Gedanken zu diesem Thema.
Wunderbar. Und damit sind wir bei deiner Rubrik, Kerstin.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, was mich wirklich tatsächlich in dieser Woche am meisten umgetrieben hat, war die Absage des Munich Philharmonic Orchestra von dem Flandern Festival in Gent, weil der Dirigent ein Israeli war. Ja. Und ich hatte das Gefühl, da ist der Diskurs so an Ende geraten. Da werden Individuen für die Regierung in Haftung genommen. Da wird gesagt, dass der Dirigent Lahav Shani zwar sich gegen die Regierung ausgesprochen hat, aber nicht laut genug, nicht richtig genug. Und ich hatte das Gefühl, das sind mittlerweile so extreme Methoden.
Ja.
Das hat mich echt geschockt.
Das ist mindestens sippenhaft, aber viele sagen auch, das ist reiner Antisemitismus.
Ja, ist natürlich völlig idiotisch, muss man sagen, diese Ausladung. Und man schämt sich dafür, dass das passiert ist in Europa. Also fehlen einem fast die Worte, muss man sagen, dass da Kulturschaffende so auf diese Weise bestraft werden.
Wie blickst du aus New York darauf, Lukas?
Ich habe die Details dieser Geschichte, habe es nur in Schlagzeilen ehrlich gesagt verfolgt, weil jetzt die letzten Tage ich mit hier in den USA Innenpolitik beschäftigt war. Deswegen kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, muss ich gestehen.
Und damit sind wir bei Lukas Kategorie.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ich nehme etwas zugegeben ein wenig abwegig oder abseitiges. Und zwar gibt es hier in den USA eine wachsende Denkrichtung und auch Bewegung des Neoludismus. Was die Luditen, das waren ja die Textilarbeiter, die englischen Textilarbeiter im 19. Jahrhundert, die sich für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt haben und unter anderem auch die Maschinen zum Teil zerstört haben. Und Neoludismus ist jetzt die Idee, dass wir uns nochmal, also es ist eher dann eine Metapher vor allem, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten, welche technologischen Entwicklungen wir eigentlich wollen und welche nicht. Und dass sich das, dazu gibt es immer mehr Essays und immer mehr sozusagen so Aktivismus rundherum. Und ich glaube, dass es das dringend braucht. Ja, also eine radikale Demokratisierung der technologischen Infrastruktur. Was wollen wir und was wollen wir nicht?
Du, aber wenn du das Wunschkonzert hier schon aufmachst, fangen wir doch mal bei dir an. Welche Technologie würdest du sagen, da kann ich wirklich drauf verzichten?
Ich würde sogar eher so gesellschaftlich sehen. Ich glaube, dass so Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, wo wir ja auch bei Charlie Kirk, aber so, dass das sehr, sehr, sehr negative Entwicklungen nimmt, dass alles überwacht wird. Ich glaube, da müssen wir uns sehr, sehr, sehr hart gegen wehren, dass die Gesellschaft jetzt von Palantir bestimmt wird.
Ja, da sind wir ja wieder bei meinem Thema der Fettleibigkeit übrigens. Also Markus guckt mich erschrocken an, aber
inwiefern steckt Technologie dahinter?
Naja, wenn wir alle nur noch, wenn jetzt unsere Arbeit von KI gemacht wird und wir nicht mehr ins Büro gehen dann, und auf dem Sofa sitzen und noch Chips essen
wenn
oder in die Fabrik
du,
oder
wenn
so.
Die KI meine Arbeit macht, ja, verbringe ich die Zeit am Tennisplatz. Dann,
ja gut, aber viele Leute halt nicht.
Du bist nicht fett.
Viele Leute eben nicht, Markus. Du bist da ein großes Vorbild, auch für mich. Aber das gibt ja auch Gesellschaften im Übrigen, wo das beobachtet wird, das Phänomen tatsächlich. Die Arbeit wird von anderen gemacht und dadurch entstehen auch Krankheiten wie Diabetes und so weiter. Also ich beobachte diese ganze KI-Sache auch.
Wie dieser Film Wall-E, wo ganzen Dicken in ihren Sesseln sitzen auf diesem Planeten, weil sie sich nicht bewegen müssen.
Ich würde vor allem den Skandal sehen darin, dass die Leute da überhaupt nicht mitreden. Also dass Menschen ja, dass das Ex von einem Milliardär bestimmt wird. Also ein so wichtiger Kommunikationsskandal. Da findet einfach keine Demokratie statt. Und ich glaube, das müssen wir verändern.
Wie blickst du darauf, Kerstin?
Wobei ich dann wieder den Bogen schlagen kann zur NetCon, denn dort hassen alle KI und Transhumanisten und haben das Gefühl, dass das gottgegebene Menschsein dadurch im Grunde genommen aufgelöst wird und die Seele zerstört wird. Und dort waren alle absolut gegen jegliche KI in Einflüsse in das soziale Leben.
Da gibt es dann doch noch eine Gemeinsamkeit unserer männlichen Diskussionsteilnehmer mit Steve Bannon. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist interessant. Ihr dürft mir am Schluss noch ganz kurz helfen. Wir versuchen hier immer ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Genau eine Woche. Was glaubt ihr, was Ende der kommenden Woche das politisch-gesellschaftliche Thema ist, an dem wir hier im Apotheker Presseclub nicht drumherum kommen? Lukas, du darfst als Erster eine Prognose wagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder die USA sind, basierend darauf, worüber wir schon gesprochen haben, wie die Regierung darauf reagieren wird. Also ich sehe nichts Gutes kommen die nächsten Tage.
Kerstin?
Ich glaube, wir reden über die NATO, inwieweit Amerika seinen Verpflichtungen nachkommt und wie weit Putin
das weiter testet, ne? Ob die NATO
testet,
solidarisch ist.
Ob der Rest der NATO sich gegen ihn wendet und wie sie auf seine Angriffe reagieren.
Ich kann mir das auch vorstellen. Hatten wir auch für diese Woche schon überlegt. Was wäre dein Tipp, Roland?
Ich sehe das auch so. Die Sanktionen hängen ja noch im Raum. Wird Trump sich endlich dazu aufraffen, da schärfer gegen Putin vorzugehen? Wir haben im Spiegel eine interessante Drohnentitelgeschichte im Heft diese Woche. Also auch die beschäftigt sich mit dem Thema. Also es sind ganz viele Dinge rund um das Thema Russland, Ukraine, die, glaube ich, nächste Woche wieder eine große Rolle spielen.
Dann fühle ich mich auch dank euch schon mal ganz gut mental vorbereitet. Danke euch für die Diskussion heute und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Danke, Markus.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.